Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Ihr hört die Episode Nummer 66. Ich bin die Ziska, mein Internet-Nick ist Distelfliege und ich habe für euch heute mal wieder was zum Stricken, was zum Spinnen, urbane Selbstversorgung, was ich gerade toll finde und beim Spinnen noch Tour de Vlies-Training. Ja, die Intro-Musik ist diesmal ein Stück von Johann Sebastian Bach, es heißt Bourrée. Und ich habe mich dabei natürlich auch verspielt, das habe ich mit dem Saxophon aufgenommen, schon eine Weile her. Und es ist, glaube ich, auch so ein Stück, was man ohne Angst vor der GEMA oder von sonst jemanden als Vorspann benutzen kann, weil Johann Sebastian Bach ist ja nun schon relativ lange verstorben und das Urheberrecht ist dann, irgendwann geht das ja auf die Allgemeinheit über. Ich finde es ja furchtbar in Deutschland mit diesen urheberrechtlichen musikalischen Eskapaden. Also nicht, dass ich jetzt das Urheberrecht an sich oder schlecht finde, dass Menschen, die kreativ sind und Dinge tun, nicht das Recht haben sollten, über das zu verfügen, was sie machen. Aber die Art, wie das hier so behördlich von der GEMA und so verwaltet wird, das gefällt mir halt total gar nicht. Und das wirklich so, sobald sowas wie im Internet, wie hier, was ich mache, Podcasts oder auch MusikerInnen oder BloggerInnen. Also sobald praktisch Menschen Zugang haben zu Geräten, wo sie selber publizieren können und sich eben über das Netz austauschen, was man früher nur persönlich gemacht hat. Ab da wird es dann auf einmal beschnitten, weil dann findet alles in so einer dokumentierten Öffentlichkeit statt. Also ich kann zum Beispiel dir ein Lied vorsingen, was ich gestern gehört habe, wenn wir uns auf der Straße treffen, aber dann auch nicht so laut, dass es als öffentliche Vorführung gelten könnte. Aber ich dürfte das dir nicht im Internet vorsingen, indem ich das schnell aufnehme und hochlade, weil dann bin ich ja schon, oha, so bin ich ja schon Musikerin und habe was geklaut. Und die Grenze so zwischen Musikern, die davon leben wollen, und Menschen, die anderen einfach nur ein Lied vorsingen wollen, die wird irgendwie in dem Recht nicht gezogen. Und wenn ich zum Beispiel einfach nur bei meinem Podcast jemanden einfach nur was vorsingen will oder ein kleines Intro vorspielen will mit meinem Saxophon, dann mache ich mich damit schon ganz oft strafbar. Außer ich spiele eben jetzt so Sachen wie Johann Sebastian Bach. Ja, ist ja auch ein Genie gewesen. Ja, dann bin ich schon eigentlich mitten im Housekeeping und da habe ich mir noch so notiert, dass ich mich natürlich wie immer fürs Feedback zur letzten Folge bedanken wollte. Das waren diesmal ein paar Facebook-Herzen und ein Kommentar von der Esme, und ich glaube, in Podcasting auf Deutsch gab es auch Kommentare, da weiß ich es jetzt gerade nicht, ob die, nee, die waren zur letzten Folge, glaube ich. Claudi hat mir in meinem Blog einen Link zu ihrem Blog-Eintrag über ihre perfekte Nadeltasche gegeben, und das ist auf jeden Fall sehenswert. Ich werde das nochmal gesondert in den Shownotes verlinken. Das ist nämlich so ein eine Brief- und Dokumententasche, deren Fächer einfach für Stricksachen und Handarbeitszubehör ganz zufällig total gut geeignet sind. Ja, dann habe ich noch beim Housekeeping zu sagen, dass ich die letzte Folge von Teenies Podcast Zwillingsnadel gehört habe und mich total gefreut habe, dass Teenie sich in die Sauerteigproduktion gestürzt hat und sich richtig das entsprechende Wissen angelesen hat und schon richtig viele gute Brote gebacken hat. Und das hat mich total gefreut, weil der Sauerteig oder der ursprüngliche Ansatz kam von mir und sie hat den schon jetzt erfolgreich weitergezüchtet und von Roggen zu Weizensauerteig umgezüchtet. Sehr, sehr cool. Ja, das war auch das von meinem Housekeeping heute. Und es geht weiter mit dem Stricken. Ich stricke gerade meinen Ribby Cardi. Da habe ich ja schon gesagt, dass ich das oft in vielen Folgen erzählen werde, weil es einfach ein längerfristiges Projekt ist. Aber ich komme daran total schnell voran. Also ich habe das Rückenteil, beide Vorderteile fertig und dann kam das sogenannte Ärmeldrama. Ich habe nicht genug von dem braunen Eiderwollgarn, was ich für den Front und für den Rücken und die Front gemacht benutzt habe. Aber der Ribby ist so designert, dass die Ärmel eine andere Farbe haben und dann dachte ich, nehme ich einfach was aus meinem reichhaltigen Spinn, gespannt gesponnenen Garnstash und hatte dann auch was rausgesucht und als ich dann schon anstricken wollte, fiel mir auf, dass bei den Fotos bei Ravelry und auch in dem Strickmuster selbst die Fotos, dass die Ribby Cardis, deren Ärmel dunkler sind als der Körper, dass das gut aussieht und dass da, wo die Ärmel erheblich heller sind als der Körper, das mir nicht so gut gefallen hat. Und das Garn, was ich rausgesucht hatte, war heller, erheblich heller. Und ich hatte noch andere Garne zur Auswahl, die meisten davon sind aber heller als der Körper, weil ich für den Körper eben eine dunkelbraun-graue, also fast schon, also wirklich relativ dunkle Naturfarbe benutzt hatte. Und da war dann die Auswahl total klein. Und ich bin jetzt gelandet bei einer schönen Mischwolle. Das ist, habe ich auch selbst gesponnen aus zum Teil schwarz-lila meliertem Merino-Vlies von Wollknoll gesponnen und andere Fäden sind gesponnen aus mit Ostereierfarben gefärbter naturgrauer Pommerscher Landschafwolle. Und der Nachteil dieses Garns ist, dass es ein Tick dicker ist als das andere Garn und es wäre halt besser gewesen, es wäre in der richtigen Stärke. Da gab es dann aber wieder in den richtigen Stärken, gab es dann nur die falschen Farben und es war einfach so ein Drama. Ich habe dann nochmal geswatcht mit einer anderen naturgrauen Pommern-Schafwolle. Die wäre, glaube ich, farblich gerade noch gegangen, wäre aber heller gewesen. Und letztendlich habe ich gedacht, ach egal, ich mache es jetzt einfach mit der lila-grau. Blauen Merino, weil die einfach super gut aussieht zu der anderen Farbe. Das gefällt mir gut. Und davon habe ich dann mehr, als ich brauchen würde für die Ärmel. Und dann wird wieder was, irgendwie so ein Restchen übrig bleiben. Das hätte, glaube ich, für so einen Shrug oder so einen Mini-Cardigan gereicht und war dafür vorgesehen. Aber jetzt habe ich halt das zweckentfremdetes Garn. Und naja, so kommt es halt, wenn man nicht für ein bestimmtes Projekt spinnt. Und ich habe aber tatsächlich das Eiderwollgarn für ein Projekt gesponnen und habe dann aber den Boneyard schon draus gestrickt und dann hat es halt auch nicht mehr gereicht. Und dann habe ich auch schon mal für ein anderes Projekt gesponnen. Jetzt bin ich eigentlich schon fast beim Spinnsegment, ne? Ja, jedenfalls ist dann die Lauflänge nicht ganz rausgekommen, die ich wollte. Und beim Nachspinnen habe ich nicht mehr die Dicke erreicht. Also da ist es dann, das, was ich nachgesponnen habe, ist ein Tick anders geworden als das erste Garn. Und so verpasst man halt total knapp, aber doch die Projektmengen. Naja, also ich stricke jetzt einfach die Ärmel und hoffe, dass es passt. Und wenn nicht, also wenn ich jetzt den gesamten Ärmel da gestrickt habe und eingesetzt habe und es sieht, da ist dann total furchtbar, ja, dann muss ich halt eine Runde weinen und alles nochmal stricken in einem anderen Garn, was ich vielleicht erst noch spinnen oder färben muss oder beides. Aber ich will ja schon, dass es schön wird und nicht nur irgendwie gemacht wird. Naja, werde ich sehen. Mehr habe ich gerade gar nicht in Arbeit beim Stricken. Also die Opalstinos haben wieder mal keinerlei Fortschritt zu verzeichnen, leider. Ja, und nächstes Wochenende, also heute in einer Woche, hier ist nämlich das Leipziger Wollefest, auf das ich mich schon total freue. Und ich habe dann mir jetzt überlegt, was ich dort kaufen möchte. Ich will ja immer, also beim Wollefest, ich brauche ja was an Garn. Fertiges Garn brauche ich ja eigentlich nur Sockenwolle, weil ich stricke gerne Socken und aus selbstgesponnenem Garn Socken zu stricken, hat sich bei mir noch nicht bewährt, also noch nicht so richtig. Und deswegen bietet es sich für mich immer an, einen Sockenwollstash zu haben, wo ich dann gucken kann, ah, so schöne Garne, was stricke ich denn an? Ich stricke einfach gerne spontan irgendwelche Sockenwolle an. Und dann reicht es halt nicht, sich projektbezogen immer einen Strang oder Knäuel oder so zu kaufen, zumal es in Berlin ist es ja möglich, handgefärbte Sockenwolle zu kaufen. Aber da muss man halt auch erstmal hinfahren zum Wollhandel. Dann ist vielleicht nicht das Schöne da, was man möchte. Und deswegen habe ich gerade, was handgefärbte Garne angeht, schon gerne einen Stash. Und ich bin jetzt gerade mit meinen Sockengarnen relativ unten. Mein Stash ist kleiner geworden. Jetzt müsste ich theoretisch mal bei Ravelry reinschauen, um zu sehen, was jetzt, wie klein der Stash tatsächlich ist. Jetzt gucke ich mal tatsächlich in meinen Stash und kann man dann sortieren nach Garngewicht. Und jetzt wähle ich aus Fingering, das ist nämlich die Sockenwollstärke. Und da bekomme ich dann die Garne angezeigt, die ich habe. Und das ist nicht viel, also 1, 2, 3, 4, 5, naja gut, ist schon viel, 6, 7, 7 Stränge habe ich, 7 Stränge Querstrich Knäule. Das ist für mich aber relativ wenig. Also es ist, wäre für mich ein Jahresvorrat so. Also 7 Paar Socken in einem Jahr würde ich schon schaffen, obwohl ich es das letzte Jahr, glaube ich, nicht geschafft habe. Viele von euch stricken 40 Paar im Jahr oder so. Für euch ist wahrscheinlich so 700 Gramm Sockenwolle im Stash zu haben nichts. Und ja. Ich habe jetzt nur die Sockengarne in meinem Stash gezählt, die auch zu Socken verstrickbar sind und nicht zum Beispiel so eine edle Wollmeise, die ich zu einem Tuch machen möchte oder so ein ganz tolle Twisted Merino von Dibadu, die möchte ich auch auf keinen Fall zu Socken machen oder hier so eine handgesponnene Merino-Seidenwolle, die zwar die Stärke hat, aber einfach nicht für Socken gemacht ist. Ja, Genau, aufgrund diesem dieser Stash-Bilanz, mir fehlt im Moment grünes Sockengarn. Ich habe überhaupt kein Grün mehr und ich liebe der Grün. Und ich will ja irgendwann auch mal diese Celtic Summer Socks von Susanne stricken, die den Handgemacht Podcast macht. Kennt ihr ja alle. Und dazu brauche ich unbedingt grünes Garn, weil keltisch-irisch ohne Grün, das geht halt einfach nicht. Und deswegen will ich mir beim Leipziger Wollefest zwei Stränge grünes Semi-Solid oder in leichten Variationen Garn holen. Also nicht nur einen, sondern also entweder zwei, vielleicht sogar drei. Und dann habe ich gedacht, so ein, zweimal Sockenwolle einfach nach meinem Geschmack. Mal gucken. Das wären dann 4 bis 5 Stränge. Oh, das geht schon ins Geld. Und bei den Spinnfasern denke ich, brauche ich eigentlich gerade gar nichts. Ich habe wirklich genug hier. Vielleicht lacht mich ein Strang, ein Zopf mit tollen Fasern an, aber im Moment habe ich eigentlich nicht vor, in Leipzig Spinnfasern zu kaufen. Und dann kommen wir auch schon zum Spinnen. Obwohl das Stricksegment diesmal sehr spinnlastig war, gibt es noch ein extra Spinnsegment. Und es ist wieder Tour de Vlies-Trainingszeit. Tini hat auch dieses Wochenende eine Wochenaufgabe für uns in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe Team Yeti rausgesucht. Und nachdem ich die letzte Woche meine Herausforderung bestimmt habe, die ich zur Tour de Vlies spinnen möchte, ist diese Woche die Aufgabe: Schau nach, ob dein Spinngerät für die Tour de Vlies, das du benutzen möchtest, irgendwelche Reparaturen oder Wartung braucht. Also zum Beispiel putz dein Spinnrad, alles ölen oder so. Oder bei den Spindeln, die sind ja eigentlich pflegeleicht. Da könnte ich mir höchstens vorstellen, dass man gucken soll, ob der Haken noch sitzt oder ein Tuning benötigt. Oder bei Spindeln könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich raussucht, auf welchen Spindeln man spinnen möchte und oder sich vielleicht sogar eine baut oder kauft. Oder zwei, die für das Spinnprojekt dann benutzt werden sollen. Und genau, dass dieswöchige Aufgabe bis nächstes Wochenende. Ihr könnt euch in dem Diskussionsthread Tour de Vlies Training 2013 im Podcasting auf Deutsch Gruppe bei Ravelry melden und mitmachen. Ihr könnt aber auch jederzeit später noch einsteigen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Denn die Tour de Vlies geht, wann geht die los? Oh, jetzt habe ich Zunahmen vergessen, na ganz toll. Ende Juni geht die los. So, dann kommen wir zu dem, was ich gerade spinne. Und ich habe gerade gar kein Spinnprojekt auf der Spindel und auf dem Rad. Ich habe gestern beim Spinntreffen mein aktuelles Spinnprojekt fertig gemacht. Das war süddeutsche Merino im Kammzug, solargefärbt mit Dahlienblüten von Laura. Es ist relativ viel Lauflänge rausgekommen, die 60 Gramm. Also ich sehe, dass es recht dünn ist und ich habe die noch nicht ausgezählt, die tatsächliche Lauflänge. Aber das Garn gefällt mir total gut. Und ich werde es noch baden heute. Und ich freue mich schon drauf, das dann in irgendeinem Colorwork-Projekt einzusetzen. Es ist relativ dünn. Aber das ist ja ganz gut bei Colorwork, weil nämlich das Gestrick durch diese mitgeführte Farbe relativ dick wird. Also da ist es dann halt gut, wenn die Garne nicht so dick sind, dass halt man ein dichtes, aber nicht so fettes Gestrick hat. Und ich habe auch schon andere Garne, die in der Stärke passen und auch im Griff passen. Und da kann ich dann halt auch mal die gröberen Wollen oder halt die griffigeren, rustikaleren verspinnen und verfärben. Und dann mache ich mal vielleicht irgendwie ein super tolles, irgendeine super tolle Vereilweste oder so da draus. Mal sehen. Ja, meine letzten Garne, die ich vor diesem Garn gesponnen habe, habe ich noch immer nicht in meinem Stash, obwohl sie eigentlich längst fotografiert sind. Ich kam einfach noch nicht dazu. Und das ist beim Spinnen genauso ähnlich wie beim Stricken. Für mich ist das Garn eigentlich erst so richtig fertig, wenn es bei Ravelry eingepflegt ist. Und jetzt fällt mir gerade was ein, was ich nicht hier in meinen Shownotes aufgeschrieben hatte. Das trage ich jetzt noch nach. Nimblesticks ist eine Strick- und Spinn-Community, die bei den Knitmore Girls im Moment den Podcast sponsert. Und die werben halt damit, dass man Fasern stashen kann und Spinnprojekte anlegen kann und dann das handgesponnene Garn in den Garnstash stashen kann. Also was halt total viele von uns wünschen, dass das Ravelry hätte. Das soll angeblich Nimblesticks haben. Die werben jedenfalls bei den Knitmore Girls damit. Und ich habe mir eine Einladung dazu schicken lassen. Das ist noch im Beta-Stadium, diese Community. Und ich habe noch gar nicht reingeguckt. Ich erwähne die jetzt einfach nur an dieser Stelle, weil man dort eben Fasern stashen kann und sowohl Spinn- als auch Strickprojekte in der Projektdatenbank haben kann. Und ich habe auch schon den Einladungscode bekommen und werde mich nachher vielleicht da mal umsehen, mal gucken. Und wenn ich mich da umsehe, dann werde ich vielleicht in den nächsten 2 Folgen da mal drüber berichten, was Nimblesticks, wie das so ist. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich dort viel aktiv sein werde, weil jede Community, die man noch mehr hat, frisst Zeit. Und ich habe eigentlich keine Lust, die Zeit, die ich online auf Foren und Communities und bei Facebook abhänge, nochmal künstlich auszudehnen. Ich würde halt viel lieber gerne mehr Quality Time mit mir selbst verbringen und mit meinen Lieben und mit Freundinnen und Kolleginnen und so. Also ich gucke mir jetzt Nimblesticks mal an, aber ich glaube eigentlich, dass ich nur bei einer Gruppe bleibe und Ravelry ist einfach die Riesen-Community, wo alle sind und ich denke, es sei denn, es fällt jetzt irgendwie tierisch die viel bessere Community vom Himmel in Form von Nimblesticks, aber das glaube ich eigentlich nicht. Ich finde es eigentlich schade, dass es jetzt ein zweites Ravelry geben soll. Viel besser wäre es, wenn es so eine Art Ravelry für Patchworkerinnen geben würde. Also Nimblesticks wäre dann irgendwie, was weiß ich, Nimble Patch oder so. Weil das gibt es noch nicht und da hätten, glaube ich, viele Lust zu. Ja, das ist dann so mein Spinnsegment gewesen. Und dann kommen wir zur urbanen Selbstversorgung. Ja, bei der letzten Folge von Susannes Podcast Handgemacht hatte sie als Thema, wie viele Strickbücher sind zu viele? Und da entspann sich eine richtig interessante Diskussion in der Ravelry-Gruppe über Ausmisten und wie viel Sachen braucht man eigentlich. Und ich hatte eigentlich vorgehabt, hier auch drüber zu reden, über meine Ausmist- und Platzschaff- und Decluttering-Philosophie. Elke in ihrem Strick-Spleen-Podcast hat auch darüber geredet und ich dachte, das wäre auch toll, wenn man so diskutiert durch die verschiedenen Podcasts und ja, sich auf Dinge zu beschränken oder sich oder auszumisten, ist ja für die urbane Selbstversorgung auch ein gutes Thema. Aber ich habe heute doch ein anderes Thema und ich erzähle aber trotzdem noch schnell, wie ich das halte mit dem Ausmisten. Bei mir ist es ähnlich wie bei der Elke. Wenn die Schränke voll sind, dann muss ich eben ausmisten und aussortieren. Und meine Schränke sind im Moment nicht voll, also ich hätte noch Platz für Sachen. Aber ich habe manchmal auch Sachen, denen möchte ich den Platz nicht einräumen, weil sie zu rümpelig sind oder weil ich davon zu wenig habe. Ich habe zum Beispiel mal so Gummibälle zum Jonglieren gekauft, die dann letztendlich nicht so gut zum Jonglieren geeignet waren. Dann wurden sie umgewidmet zu Katzenspielzeug, aber die Katze steht nicht da drauf. Und jetzt liegen sie so ein bisschen rum und die sollte ich einfach mal schnappen und den Nichten als Spielbälle übergeben, weil dafür sind die eigentlich schon noch ganz gut geeignet. Und so Sachen, also man muss eigentlich immer hinterher sein, dass sich kein unnützes Gerümpel oder irgendwelche Fehlkäufe anstauen. Also mit dem, was meine Stashes und meine Bücher und meine Stoffe, meine Farben und so, also da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Ordnung. Die sind geordnet, da habe ich auch nicht zu viel, also in dem Sinne, als dass zum Beispiel Farben zum Malen werden ja nicht schlecht. Also manche trocknen zwar aus, aber ich finde, man kann eigentlich nicht so richtig genug Farben haben. Und man kann die auch ganz gut verstauen und wenn man die dann 10 Jahre nicht nutzt, dann kann man sie in 10 Jahren trotzdem noch nutzen und total Freude dran haben. Ich habe zum Beispiel einen Aquarellfarbenkasten von Schminke. Das sind diese Horadam-Aquarellfarben, die sind sehr, sehr teuer, sehr brillant. Den habe ich mir gekauft 1994. Und der ist jetzt fast 20 Jahre alt und ich habe immer so alle sieben, acht Jahre habe ich einen Schub und kehre einfach zum Malen zurück und dann bin ich total froh, dass ich diese Farben habe. Und gerade bei so Kreativsachen, bei Stoffen, Farben, da ist für mich die Devise, wenn ich es nicht nutze, im Moment, auch wenn ich es jahrelang nicht nutze, fliegt es trotzdem nicht raus, weil ich komme wieder zurück dazu. Und wenn es dann auch noch wenig Platz wegnimmt, umso besser. Ja, das ist so meine Philosophie. Also Dinge, die irgendwie dem Kreativen dienen, bin ich nicht so streng, aber wenn ich jetzt irgendwelches Gerümpel habe, was wirklich nicht benutzt wird, dann versuche ich schon streng zu sein, das rauszuhauen. Mein eigentliches Thema bei der urbanen Selbstversorgung ist aber Repräsentation und Diversität beim grünen Leben und der grünen Ernährung. Ich habe da einen Artikel auf Englisch gelesen von Janani. Janani ist eine Transperson of Color aus den USA, ich glaube Kalifornien. Und das Thema Diversität und Repräsentation bei Öko und grünem Leben ist natürlich sehr breit. Was ist damit gemeint? Also, ich hatte ja schon mal neulich erzählt, dass ich an dem Thema dran bin, ist Bio für alle oder ist es nur für die weiße Mittelklasse? Und ja, das gehört da auch noch so ein bisschen mit rein. Und da halt so das Thema Einkommen und Rassismus total eng miteinander verknüpft sind, finde ich das ganz gut, dass Janani in dem Artikel das auch so miteinander behandelt hat. Also es ist, zum Teil wird sogar arme Menschen und People of Color fast wie ein Wort gebraucht oder Mittelklasse Menschen und weiße Menschen auch fast wie ein Wort, was ich dann wieder übertrieben fand, aber es ist nun mal so, geht, ist schon so, zum Beispiel, wenn man jetzt in so einem Arbeiterviertel ist in Berlin, dass ganz oft in den Vierteln, wo viele ja, so Arbeiterklasse Menschen leben, dass dann halt auch ganz viele Menschen, die eingewandert sind, leben und halt, was in den USA People of Color heißen würde. Ja, und was wir, und also die Bio-Szene im Kontrast dazu, wird sich halt immer vorgestellt als so ein weißes, wohlhabendes Weltrettungsprojekt, das habe ich ja schon mal viel erzählt dazu. Und es ist aber gar nicht so. Also es ist nicht nur so, dass das weiße, ja, denken zum Beispiel ärmere Menschen oder People of Color hätten da weniger Bewusstsein für diese Themen als sie. Sondern die Menschen, die das, also zum Beispiel ärmere Menschen und People of Color, die sich engagieren in der grünen Bewegung oder für Ernährungssouveränität oder für regionale ja, Vernetzungen, die werden ganz oft auch nicht so repräsentiert und wahrgenommen. Was dann repräsentiert wird und wahrgenommen wird, sind eben hauptsächlich so weiße Männer wie Michael Pollan. Also ich bin ja Fan von Michael Pollan und Jamie Oliver zum Beispiel auch prominent. Es ist ja nichts gegen das Engagement von diesen Männern zu sagen und ich selbst bin ja auch Michael Pollan Fan und habe zwei Bücher von ihm gelesen. Es ist aber auch interessant, dass sich eben diese anderen Menschen, die auch sich engagieren und die auch interessante Dinge geschrieben und gesagt haben, oft unter den Tisch fallen. Und deswegen dachte ich, ich werde in den nächsten Podcast-Folgen mal ein paar Menschen vorstellen, die sich so ein bisschen in der grünen Ökoszene engagieren und verdient gemacht haben, die eben nicht weiß sind. Und da habe ich in dem Artikel von Janani und auch in den Kommentaren ganz viele Empfehlungen bekommen, die für den amerikanischen Raum sind. Aber da Michael Pollan ja auch Amerikaner ist, denke ich, so ein bisschen internationale Prominenz könnte manchen Menschen auch nicht schaden. Und die werde ich dann bei der urbanen Selbstversorgung mal vorstellen. Und dann werde ich mich vielleicht auch in Deutschland mal umtun. Und ich weiß noch, dass Alien mir mal einen Link geschickt hat zu einem Video über die. Jetzt muss ich hier auf den Zettel gucken, da habe ich es geschrieben. Na ja, toll, genau. Über AktivistInnen der Detroit Black Food Security Network. Und ganz vor einigen Folgen habe ich ja schon mal über die Bienen in der Stadt erzählt und über das Buch, was ich dazu gelesen habe. Und die Autorin hat auch Verbindungen nach Detroit, was ja so eine Stadt ist, wo so der Detroit-Techno entstanden ist. Und der Detroit-Techno ist irgendwie auch stark verbunden mit dem Berlin-Techno. Und über diese elektronische Techno-Musik bestand zwar sozusagen eine Verbindung zwischen Berlin und Detroit. Und in Detroit habe ich damals erzählt, oder stand auch in dem Bienenbuch, ist die Innenstadt irgendwie ausgestorben oder irgendwie die Stadtentwicklung wurde total gegen die Wand gefahren und deswegen gibt es dort total viel Verfall und große Gebiete, in denen alle Menschen, die es sich nur irgendwie leisten können, weggezogen sind und zurückblieb praktisch nur Verfall, die Armen. Es gibt keine Geschäfte mehr dort und ja, also es gibt quasi kommt viele, viele Neighborhoods in Detroit, in denen es sehr dann schwierig war. Und dann haben sozusagen die armen Menschen, die dort sozusagen keine Wahl haben, außer dort zu bleiben, die haben dann eine ökologische Stadtbewegung aufgebaut und haben sich mit urbaner Selbstversorgung, Stadtgärten, Stadtbienen und viel, viel Netzwerken haben sie sich wirklich die Stadt wiederbelebt. Oder es entstand eben eine sehr starke stadtökologische Bewegung. Und dadurch, dass eben in den USA arm sein und schwarz sein oder eine Person of Color zu sein sehr oft verknüpft ist, sind diese ökologischen Netzwerke in Detroit dann auch stark von People of Color getragen. Und das ist sehr interessant, dieses Video auch. Ist schon lange her, dass ich das angeschaut habe. Das will ich unbedingt auch noch mal raussuchen. Und vielleicht stelle ich euch dann auch die Detroit Black Food Security Network vor. Und in meiner eigenen Stadt gibt es Netzwerke oder gibt es auch Initiativen. Ich lebe in einem relativ weißen Bezirk, das ist in Friedrichshain. Das liegt an der Geschichte, das ist nämlich Ost-Berlin. Und da gab es halt dann nicht diese sogenannten Gastarbeiter, die sich die Bundesrepublik Deutschland geholt hat. Da gab es vietnamesische VertragsarbeiterInnen. Also es gibt hier eine andere demografische Struktur. Aber alle haben auch Netzwerke und es gibt gerade in Kreuzberg gibt es viele so regional ökologische und so weiter Netzwerke in dem Kreuzberger Bezirk, wo sich irgendwie ja so weiße Deutsche und türkische Deutsche, die halt sehr aktiv sind im Einzelhandel und so, wo sie halt einfach den Kiez beleben, die Nachbarschaft beleben und auch ökologisch und in Bioläden und so ganz viel ja, Strukturen geschaffen haben, wo von denen wir halt Bios mit nicht so großem Geldbeutel profitieren. Und die werden, glaube ich, halt in dieser ganzen Bioszene ganz oft nicht so repräsentiert und unterschlagen. Und ich habe gerade vor 2 Wochen mit einem Bioladenbesitzer in Kreuzberg gesprochen. Ich bin ja Bäckerin in einer Biobäckerei und dann habe ich mit dem gesprochen und das war für mich sehr inspirierend und er stammt aus der Türkei und er hat einfach so eine Vision von Nachbarschaftlichkeit und von Regionalität und Ökologie, wo ich da gedacht habe, es ist wunderbar, mit solchen Menschen zusammen Handelsbeziehungen zu haben, weil das sind genau die Ideen, die einfach wichtig sind und nicht nur. Also da nicht Bio, um Geld zu machen, um zu expandieren, sondern also Bio für die Menschen. Und es gibt wirklich tolle Leute. Und ich will dann, habe ich das schon mal gesagt, ich nehme dieses Segment gerade zum zweiten Mal auf, deswegen kann es sein, dass ich nicht sicher bin, was ich schon gesagt habe und was nicht. Auf jeden Fall habe ich total Bock, einige Leute vorzustellen in meiner urbanen Selbstversorgung in der Zukunft. Stimmt, das habe ich schon gesagt. Und genau, aber dieses Mal werde ich es noch nicht tun, sondern einfach nur so das Thema ein bisschen anschneiden und dann so als Trailer stehen lassen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das auch. Und wenn ihr dann neue Leute kennenlernt, die tolle Blogs haben und so weiter, wo man sich inspirieren lassen kann und Öko-Tipps und so weiter findet, dann kann das ja auch ganz interessant werden. Okay, und das war's von der heutigen urbanen Selbstversorgung. Ja, was ich gerade toll finde, ist immer noch Radical Wellness, dieser Art Journaling-Kurs auf willowing.org. Der geht morgen los und ich freue mich schon drauf und bin gespannt, was es so für Kunstprojekte gibt. Und ja, dann wollte ich auch, da kommt dann erstmal diese Preparation Week, wo man sich dann so Ziele setzt und so ein bisschen Innenschau betreibt, da bin ich sehr gespannt drauf. Und was ich noch gerade toll finde, es wird ein super kurzes Segment, weil es ist einfach gerade nichts Interessantes vorzustellen in diesem Segment. Was ich noch gerade toll finde, sind Freundinnen und KollegInnen, mit denen ich über meine Probleme reden kann, ein offenes Ohr zu finden, das finde ich gerade toll. Mich beutelt es gerade wieder ziemlich emotional und dann bin ich total glücklich drum, wenn man das irgendwo abladen kann. Genau. Ja, und das war die urbane Spinnstube für heute. Ich würde ja noch gerne der Kaschne einen ganz schönen Gruß ins Krankenhaus schicken. Sie kann leider nicht deswegen gerade nicht podcasten, aber sie hat sich im Podcasting auf Deutschforum gemeldet und ja, freut mich, dass es dich noch gibt und weiter dir alles Gute, gute Besserung. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht auf dem Leipziger Wollefest sehen, also wenn von euch Leute hinfahren und ja, wir sehen uns da und können und setzen uns hin und stricken und quatschen ein bisschen. Das fände ich klasse. Ich glaube, ich werde mir versuchen, so ein Namensschildchen zu basteln. Und wenn ihr auf Ravelry seid und irgendwie in der Podcasting auf Deutsch Gruppe und euch auch Namensschildchen bastelt, dann erkennen wir uns vielleicht. Ja, ich freue mich total auf Leipzig und auf meine Freundin, bei der ich übernachten werde. Und hoffe, dass wir eine wunderschöne Zeit verbringen werden. Und hier an dieser Stelle auch einen ganz, ganz lieben Gruß an dich, Esme. Ich freue mich total auf dich. Und allen von euch wünsche ich eine wunderschöne Woche, ein schönes Wochenende, eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Ja, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.